Friedensarbeit klima- und umweltgerecht?
Even time of drought, communities cannot access pasture in this land.
Auch wir haben hier knallharte Klimakonflikte.
We have encouraged them to use the traditional mechanisms of resolving conflict.
Klimagerechter Frieden, der Podcast über die Zusammenhänge von Klimawandel, Militär und Konflikten.
Hallo zurück bei unserem Podcast Klimagerechter Frieden. Nachdem wir in den vergangenen Folgen über den CO2-Stiefelabdruck des Militärs und die Altlasten vergangener Kriege gesprochen haben, wollen wir uns heute mit aktuellen Entwicklungen beschäftigen. Dabei stellen wir uns die Frage, wie wirkt der Klimawandel auf bestehende Konflikte? Hat er eine verschärfende Wirkung oder kann er auch Konflikte entschärfen?
Wir haben mit John Ole Tingoi von Impact Kenya gesprochen. Das ist eine indigene Nichtregierungsorganisation, die im Norden Kenias Projekte zur gewaltfreien Konflikttransformation durchführt. Dabei arbeiten sie insbesondere mit Pastoralisten, also Hirten, zusammen. John ist Manager des Friedensprogramms und hat uns die historischen Hintergründe der Konflikte im Norden Kenias erklärt.
Der Norden Kenias hat seine eigene Geschichte. In der Region herrscht ein heißes und trockenes Klima. In der Kolonialzeit wurde sie daher kaum beachtet und es gab keine Entwicklung. Auch nach der Unabhängigkeit konzentrierte sich die kenianische Regierung auf die Förderung der landwirtschaftlichen Gebiete. Der Norden Kenias wurde den Hirten überlassen. Erst jetzt hat man mit den Planungen für Nordkenia begonnen und es wurde ein Ministerium für die Entwicklung Nordkenias eingerichtet.
John Tingoi erzählte uns auch, dass es bei den Konflikten im Norden Kenias vor allem um natürliche Ressourcen wie Wasser und Weideland geht und diese durch den Klimawandel und Infrastrukturprojekte verschärft werden. So hat es in der Region seit 5 Jahren nicht geregnet und die Dürre zwingt die Pastoralisten dazu, andere Weidegründe zu suchen. Dabei entstehen häufig Konflikte mit anderen Gemeinden, die durch kulturelle Unterschiede noch verstärkt werden.
So most of the conflict in northern Kenya are related to natural resource competition of our national.
Die meisten Konflikte im Norden Kenias stehen im Zusammenhang mit dem Wettbewerb um unsere natürlichen Ressourcen, vor allem um Weideland und Wasser. Aber im Laufe der Zeit haben sich diese Konflikte verändert. Es gab schon immer Dürren, aber inzwischen sind sie häufiger geworden. Jetzt passiert es, dass zwischen 2 langen Dürren nur ein besseres Jahr liegt. Momentan erleben wir vielleicht die schlimmste. Die Dürre dauert jetzt schon fast 4,5 Jahre. Alle Systeme der Pastoralisten, wie die traditionellen Kalender zur Regenvorhersage, haben versagt. Die Dürren zwingen die Nomaden dazu, ihr Land zu verlassen und in das Gebiet anderer Gemeinschaften in Zentralkenia zu ziehen. Andere Völker haben Kenia sogar verlassen, wie die Turkana, die nach Uganda gezogen sind, oder die Bora im Norden Kenias, die nach Südäthiopien gezogen sind. Dort versuchen sie, mit ihrem Vieh zu überleben. Wenn sie dann in die Gebiete anderer Gemeinschaften ziehen, kommt es häufig zu Konflikten, da sie unterschiedliche Formen des Landbesitzes und des Lebensunterhaltes haben.
Neben dem Klimawandel gibt es immer weniger Land, wohin die Pastoralisten ausweichen können. Im Norden Kenias gibt es mehrere Großprojekte wie Staudämme, Stromtrassen oder militärische Zonen, aber auch Naturschutzgebiete, die Land verbrauchen und den Zugang für Pastoralisten unterbinden. Dazu kommen noch eingezäunte Ländereien in Privatbesitz, die traditionelle Viehrouten versperren.
We have many infrastructural developments.
Mittlerweile gibt es viele Infrastrukturprojekte auf dem Land der Hirtenvölker im Norden Kenias. Megaprojekte wie Stromleitungen, Staudämme, Flughäfen, aber auch einige Naturschutzprojekte. Die Unternehmen, meist ausländische Unternehmen, unterzeichnen eine Vereinbarung mit der Regierung in Nairobi und die Gemeinden werden nicht entschädigt. Die großen Ländereien für diese Projekte werden dann eingezäunt. Und selbst in Dürrezeiten haben die Pastoralisten keinen Zugang zu diesem Land und den Weideflächen dort.
So even time of drought, communities cannot access this land, pasture in this land.
Wir arbeiten nun mit den Gemeinden zusammen, um sie zu sensibilisieren und vermitteln ihnen Kenntnisse über ihre Rechte. Außerdem schulen wir ihre Anführer, wie sie bei diesen großen Projekten besser verhandeln können. Denn das Land gehört rechtmäßig den Hirtenvölkern. Aber sie werden gezwungen, Vereinbarungen mit den Unternehmen abzuschließen, obwohl diese Gemeinden weder lesen noch schreiben können. Wir versuchen also, die Regierung darüber zu informieren, dass vor Beginn eines Projektes auf dem Land indigener Gemeinschaften deren Zustimmung eingeholt werden muss. Sie müssen gut aufgeklärt werden und sie müssen auch die Vorteile des Projektes verstehen.
Wir haben nun viel von den Herausforderungen gehört, die der Klimawandel für den Norden Kenias mit sich bringt. Doch John Tingoi hat uns auch von Projekten erzählt, mit denen Impact versucht, diesen Herausforderungen zu begegnen. Ein Ansatz ist dabei, die traditionelle Vermittlerrolle der Dorfältesten zu stärken. Bei einem anderen geht es darum, die legale Handhabe der lokalen Gemeinschaften gegenüber der Regierung zu stärken, indem sie bei der Registrierung von Land unterstützt werden. Diese Projekte können inzwischen vielversprechende Erfolge vorweisen.
Conflicts normally begin when they go and take water.
Die Konflikte beginnen normalerweise, wenn die Hirten Wasser holen oder wenn ihr Vieh die Ernte der Bauern auf dem Feld abfrisst. Wir ermutigen sie aber, ihre traditionellen Konfliktlösungsmechanismen zu nutzen. Das bedeutet, dass die Ältesten im Fall einer Migration ihrer Gemeinschaft vorausgehen und mit den anderen Gemeinschaften verhandeln. So können diese ihnen zeigen, wo sie ihr Vieh grasen lassen sollen, wo sie Wasser holen können und welche Regeln sie befolgen sollen. Wir helfen den Gemeinden im Norden Kenias auch, ihr Land zu registrieren. Denn dann gehört es auch offiziell ihnen und sie können selbst bestimmen, was sie damit machen möchten. Alle Interessenten müssen also direkt mit ihnen verhandeln. Und selbst die Regierung kann sie nicht übergehen, wenn sie ein Projekt plant.
Soweit John Ole Tingoi mit spannenden Einblicken in die Situation in Nordkenia. Wir sehen Konflikte zwischen Wanderhirten und Gemeinden, den Einfluss von Großprojekten, die auf nationaler Ebene geplant werden, und das Bemühen seiner Organisation, die lokalen Akteure zu stärken und in der Bearbeitung ihrer Konflikte zu unterstützen. Mit Konflikten im Zusammenhang mit der Klimakrise beschäftigt sich auch unsere nächste Gesprächspartnerin.
Wir haben für diese Folge mit Elena Hartmann gesprochen. Sie hat einen Master in Friedens- und Konfliktforschung und arbeitet als Bildungsreferentin beim Verein Gewaltfrei Handeln. Gewaltfrei Handeln bildet seit 1994 Friedensfachkräfte aus. Das sind die Menschen, die zum Beispiel im Rahmen des zivilen Friedensdienstes ins Ausland gehen, um sich vor Ort konkret für Frieden und gewaltfreie Konfliktlösungen einzusetzen. Darüber hinaus bietet Gewaltfrei Handeln zum Beispiel Seminare zur gewaltfreien Kommunikation und Konfliktbearbeitung an. Übergeordnetes Ziel des Vereins ist es, zu einer Kultur der gewaltfreien Konfliktbearbeitung beizutragen. In ihrer Funktion beschäftigt sich Elena auch mit Environmental Peacebuilding. Was sich dahinter überhaupt verbirgt, das erklärt sie so.
Environmental Peacebuilding, also der Begriff, ist natürlich einer aus der internationalen Politik, von der UN geprägt. Da ist ja Peacebuilding so Friedenskonsolidierung, also weite Idee von Frieden schaffen, eines positiven Friedens, der so die ganze menschliche Sicherheit im Blick hat. Und das Environmental steht eigentlich davor, dass eben diese Friedensarbeit klima- und umweltgerecht sein soll. Also es geht darum, eigentlich Umweltschutz und Friedensarbeit zusammenzudenken und zusammenzubringen.
Das klingt einleuchtend, gerade wenn der eigenen Arbeit ein sehr umfassender Friedensbegriff zugrunde liegt, der unsere Mitwelt einschließt. Die Frage ist natürlich, was bedeutet das konkret in Bezug auf Friedensarbeit?
Durch den Klimawandel, oder ich würde es eigentlich eher Klimakrise nennen, dass dadurch Ressourcen knapper werden. Und durch diese Ressourcenknappheit können sowohl Konflikte entstehen als auch Kooperationen. Dass verschiedene betroffene Menschen und Gemeinden eben merken oder genau für sich entscheiden, wir hängen alle von dieser Ressource ab und nur gemeinsam können wir irgendwie das Wasser oder eben das Land für uns alle zur Verfügung stellen und irgendwie sichern. Und dass durch diese Kooperation Vertrauen gestiftet wird und auch gegenseitige Abhängigkeit und dass das eben konfliktpräventiv sein, gewalthemmend sein kann und auch vor allen Dingen dann auch nach dem Konflikt wieder zu nachhaltigem Frieden führen kann.
Elena betont, dass wir Beispiele für Konflikte, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, und Beispiele für Environmental Peacebuilding an vielen Orten finden und wirbt dafür, erstmal vor der eigenen Haustür zu gucken.
Auch wir haben hier knallharte Klimakonflikte. Dannröder Forst oder Hambacher Forst oder der Bau der A49, letzte Generation, sind alles nur kleine Beispiele. Oder die Konflikte, die im Ahrtal entstanden sind, das sind alles klimabedingte Konflikte.
Bei all diesen Konflikten sei es so, dass natürlich auch hier nach gewaltfreien Konfliktlösungen gesucht würde. Es wird aber nicht so genannt. Das liegt vermutlich auch ein bisschen daran, dass oftmals noch das Bild vorherrscht, dass Klimawandel weit weg ist und nur woanders Probleme verursacht. Environmental Peacebuilding, das auch so genannt wird, finden wir also vor allem im Ausland.
Ein sehr schönes Beispiel, wo es auch um Environmental Peacebuilding durch Pflanzung von Bäumen geht, ist in der Sahelzone. Da wurde oder wird die große grüne Wand aufgebaut, wobei Wand eigentlich ja eher was Trennendes und nicht was Verbindendes ist. In dem Fall ist es was sehr Verbindendes, die Idee, durch Pflanzung von Gummibäumen die Ausweitung der Wüste zu verhindern und zu stoppen.
Ein weiteres wirklich sehr beeindruckendes Beispiel kommt aus einer sehr konfliktbeladenen Region, nämlich dem Nahen Osten. Der Konflikt zwischen Israel und der Hamas beschäftigt Menschen weltweit und gerade da macht dieses Projekt Mut, das Elena uns hier vorstellt.
Ein sehr bekanntes Beispiel für Environmental Peacebuilding kommt vom Fluss Jordan. Und zwar ist das so eigentlich die klassische Vorstellung davon, dass Gemeinden, die eigentlich wegen anderen Gründen, sag ich mal, im Konflikt stehen, wieder zueinander finden und Vertrauen schöpfen, Kooperation schöpfen, weil sie feststellen, dass sie eine gemeinsame geteilte Ressource haben, also von der alle abhängen. Und wo es wichtig ist, diese Ressource mit gemeinsamer Anstrengung eigentlich aufrechtzuerhalten, damit alle davon leben können. Und da haben die Good Water Neighbors über Jahre verschiedene kleine Projekte aufgebaut. Das ist zum einen in die verschiedenen Dörfer an diesem Fluss eben, sowohl in Israel, Palästina als auch in Jordanien, haben Schulprojekte zum Beispiel gestartet, dass eben mit den Schulkindern zum Fluss gegangen wird, sich der Fluss angeguckt wird, welche Tiere könnten hier leben, was ist eigentlich das Problem, der hat immer weniger Wasser, wie können wir vielleicht das Wasser für uns alle nutzen, damit auch noch die Nächsten was haben. Also Schulklassen, aber es ist auch ein Zusammenschluss von zum Beispiel BürgermeisterInnen und es ist sehr symbolträchtig und inzwischen ist daraus auch eine Institution entstanden, es wurde institutionalisiert und deshalb ist das so eigentlich das klassische Beispiel, weil man sagt, Environmental Peacebuilding kann an ganz vielen Punkten wirken, zum einen in der lokalen Kooperation, tatsächlich zwischenmenschlich, aber auch auf der Institutionenebene oder eben auch international, wenn jetzt die Staaten sich eben dann gemeinsam bemühen, den Jordanfluss wieder sauberer zu halten und mehr Wasser für alle zur Verfügung zu stellen.
Lässt sich denn aus den genannten Beispielen etwas lernen für andere Konflikte, in denen Environmental Peacebuilding zur Anwendung kommen könnte? Das haben wir Elena auch gefragt. Sie betont, dass natürlich immer der jeweilige lokale Kontext beachtet werden muss und essentiell ist. Aber einen entscheidenden Faktor hat sie doch benannt.
Also Environmental Peacebuilding kann genauso schief gehen wie jede andere Intervention auch. Das Wichtigste ist, glaube ich, dass wir die lokalen Akteure nicht nur mit einbeziehen, sondern dass sie eigentlich die Hauptakteure dieses Projektes sind. Und ich glaube, das ist in diesem Beispiel vom Jordan gut gelungen, beziehungsweise es wurde auch initiiert tatsächlich von lokalen Organisationen und dann von außen finanziert und wurde dann größer institutionalisiert und so. Aber diese Verwurzelung und dementsprechend auch Akzeptanz vor Ort ist das A und O.
In unserem Podcast geht es ja auch um die Frage, wie das Militär und die Klimakrise zusammenhängen. Wir haben mit Elena auch über diese Frage gesprochen, wo sie Zusammenhänge sieht zwischen Militär und Environmental Peacebuilding. Dabei kamen wir auf einen grundsätzlichen Widerspruch zu sprechen.
Die Sicherheitslogik oder das sicherheitslogische Denken hat ja als eine zentrale Säule so ein Freund-Feind-Denken oder gut und schlecht, wir gegen die. Und das ist generell in der Friedensarbeit, wo wir einen Weg suchen für nachhaltigen Frieden, mit dem eben alle Parteien gut mitgehen können, ist es sehr, sehr hinderlich. Und natürlich, wenn du von militärischer Sicherheitslogik sprichst, noch mal deutlicher, damit das Militär tätig wird, braucht es klare Strategien, aber auch Gegner und Ähnliches. Fürs Environmental Peace Building müssen wir wegkommen von dieser Idee, ich habe meine Interessen und die sind bedroht. Und deshalb muss ich meine Interessen verteidigen, auch mit Militär, sondern vielmehr eben hinkommen zu, wir sind alle miteinander vernetzt und wir haben hier ein gemeinsames Problem, sei es der verschmutzte Fluss oder das Weltklima. Und dann eben der nächste Schritt, wir müssen miteinander kooperieren. Und das ist die Grundidee vom Environmental Peace Building. Und da passt eine Sicherheitslogik natürlich nicht so gut rein. Also Sicherheitslogik, wo man nur die eigenen Interessen und die eigene Sicherheit im Blick behält.
Trotz dieses grundsätzlichen Widerspruchs betont Elena aber, dass das Militär im Rahmen der Friedensarbeit eine wichtige Rolle spielen kann.
Wie das Militär damit reinspielt, finde ich eine schwierige Frage. Also zum einen würde ich da fast pauschal antworten, dass man jeden Konfliktkontext sich gesondert ansehen muss. Und häufig hat das Militär oder bewaffnete Gruppierungen einfach so eine wichtige Rolle inne in Konflikten, dass für einen nachhaltigen Frieden diese auch nicht ausgeschlossen werden können. Sodass das Militär auch als Staatsgewalt und als größtes Gewaltmonopol meistens auf jeden Fall mit einbezogen werden muss in die Friedensarbeit. Zum Beispiel denke ich jetzt an Beispiele von Environmental Peace Building, wo ein gemeinsames Naturschutzgebiet eingerichtet wurde von verschiedenen Konfliktparteien. Damit es aber umgesetzt werden konnte, musste es eine Zeit lang bewacht werden, damit eben keine Guerilla sich darin ausbilden können oder ähnliches. Und da war dann wieder eine Kooperation mit einem Militär, was dieses Projekt unterstützt, wichtig.
Das macht das negative und positive Potenzial deutlich, das sich in vielen Situationen und Konstellationen findet. Militär zerstört normalerweise. Militärische Ressourcen können aber auch dazu eingesetzt werden, einen Nationalpark zu bewachen. Das Gleiche gilt auch für Umwelt und Ressourcen. Das führt uns zu der Frage der Hoffnungsschimmer, die wir ja nicht unter den Tisch fallen lassen wollen. Und Hoffnungsschimmer, die gibt es natürlich auch aus Elenas Perspektive.
Also ich sehe tatsächlich Hoffnung oder ich schöpfe Hoffnung darin, dass Friedensarbeit und Klimaschutz immer mehr explizit zusammengedacht wird. Dadurch schaffen wir es eigentlich, zwei unserer größten Krisen und Katastrophen zusammenzudenken und zusammen anzugehen. Das ist eigentlich eine hoffnungsbringende Errungenschaft. Im Größeren macht mir Hoffnung das steigende Bewusstsein. Ich denke, wir können in unserer Gesellschaft auf jeden Fall ein sehr großes Bewusstsein eigentlich für die Klimakatastrophe festhalten. Vor allen Dingen noch vor Corona gab es ja auch Umfragen, wo dieses Bewusstsein einfach sehr groß war. Und auch die Bereitschaft, was zu tun.
Was haben wir gelernt? Die Klimakrise hat vielfältige Auswirkungen auf Konflikte. John hat uns erzählt, wie Konflikte um Land und Wasser durch die Klimakrise verschärft werden, aber auch, welche Ansätze es gibt, diese Konflikte gewaltfrei zu bearbeiten. Der Rückgriff auf bestehende Traditionen und die Formalisierung von Rechtsansprüchen scheint in Kenia gut zu funktionieren. Elena hat dabei herausgestellt, dass es wichtig ist, die Betroffenen vor Ort direkt mit einzubeziehen. Dann können Kooperationen entstehen, die Verständnis und ein friedliches Zusammenleben fördern. Soweit für heute. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es um das Thema Klimaflucht geht. Auch dazu haben wir wieder mit interessanten Experten gesprochen. Ihr dürft also weiterhin gespannt sein.
Klimagerechter Frieden, der Podcast über die Zusammenhänge von Klimawandel, Militär und Konflikten. Eine Produktion der evangelischen Friedensarbeit, der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz sowie dem Zentrum Ökumene der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau und der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck.